jetzt ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio, Helmut Schmidt und Manfred Kinzig. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Guten Morgen.
Ihr kommt von Trottwar aus Stuttgart. Trottwar kennen wir in Tübingen auch, allerdings nur als Zeitung. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber Trottwar ist noch viel mehr.
Trottwar ist viel mehr. Wir sind in den 20 Jahren, die es uns nun dieses Jahr gibt, natürlich gewachsen. Da ist viel dazugekommen. Also wir haben zwischenzeitlich eine eigene Grabanlage, das ist vielleicht sehr einzigartig. Also das heißt, wir bestatten unsere Verkäufer auf einer eigenen Grabanlage, menschenwürdig, weil es das vor ein paar Jahren in Stuttgart noch nicht gab. Da kamen arme Menschen in Massengrab, 160 Urnen ohne Kreuz, ohne Hinweisschild, ohne alles. Und dem haben wir Abhilfe geschaffen, indem wir uns eine eigene Grabanlage angeschafft haben. Dann haben wir ein Wohnprojekt, weil ein Hauptproblem war bei uns, dass viele obdachlose Menschen ankamen und auch von auswärts ankamen, die dann in Stuttgart halt ewig gewartet haben, bis sie eine Sozialwohnung gekriegt haben. Und da haben wir so ein sehr hemdsärmeliges Projekt mit der SWSG, mit der Stuttgarter Wohnbaugesellschaft. Dann darüber hinaus machen wir sehr erfolgreich seit 10 Jahren Theater. Wir haben 2009 einen internationalen Laiendarstellerpreis gewonnen, Baden-Württemberg, mit einem sehr guten Theaterstück, übrigens von einem Tübinger Autor, dem Joachim Zelter, ein Stück aufgeführt. Und das machen wir natürlich erfolgreich weiter. Wir haben eine alternative Stadtführung, bei der wir eigentlich dachten, das machen wir zwischenzeitlich auch schon 6-7 Jahre, da dachten wir, das Interesse erlischt irgendwann. Zwischenzeitlich ist es so, dass mehrere Menschen sozusagen als Stadtführer fungieren, der neben mir sitzt auch unter anderem, und einen können wir sogar sozialversicherungspflichtig dafür beschäftigen. Dann haben wir vielleicht als ganz neues Projekt, was wir jetzt auch seit nicht mal ein Jahr haben, ist ein Pfandflaschenprojekt am Stuttgarter Flughafen, also in dem in Spende deinen Pfandbehälter sozusagen diese Flaschen, die halt nicht per Flugzeug mitgenommen werden dürfen, reingeschmissen werden und von unseren Leuten geleert. Dadurch haben die eine große Sauberkeit am Flughafen und uns erlaubt es eben nochmal 5 Leute sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen. Und darüber hinaus haben wir ja sowieso noch im Moment 15 Verkäufer fest angestellt für den Verkauf. Nicht gerechnet viele Menschen, die Hartz IV oder früher Sozialhilfe abhängig waren, die wir auf den ersten Arbeitsmarkt vermitteln konnten. Und insofern finde ich es auch sehr ungerecht, dass die Stadt Stuttgart, die Sozialbürgermeisterin, mir vor kurzem einen Brief geschrieben hat, dass Trottwar sozusagen eben doch nicht so viele Leute hätte anstellen sollen. Wären wir auch finanziell sozusagen besser gestellt. Das finde ich aus dem Munde einer Sozialbürgermeisterin sehr strange, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja. Das ist der Vorwurf, ihr stellt Leute an und habt deswegen quasi kein Geld.
Ja, wir haben einen Antrag gestellt, dass wir jetzt zum 20-Jähriger einfach mal eine Summe X kriegen oder im Idealfall vielleicht sogar nochmal irgendwie von der Stadt so einen kleinen Aufschlag auf diese festangestellten Verkäufer, weil die uns natürlich etwas mehr kosten, als sie erwirtschaften können. Aber ich meine, das macht natürlich auch ein sozialer Verein. Ich meine, die sind unser Mittelpunkt. Wir arbeiten mit einer sehr, sehr dünnen Personaldecke, also was die Verwaltung und das alles anbelangt. Also wir haben ja eine Redaktion. Die Hauptgeschichte ist ja immer noch die Straßenzeitung, die wir machen. Und da arbeiten also ein Redakteur noch außer mir. Ich komme von einer überregionalen Tageszeitung ursprünglich aus dem Feuilleton. Und habe den Verein mitgegründet, deshalb weiß ich auch sehr gut Bescheid drüber. Und und wie gesagt, dann haben wir noch eine Halbtagsstelle für die Buchhaltung und eine Frau, die Sozialarbeit und Öffentlichkeitsarbeit macht. Und dann eben noch jemand, der einen Vertrieb managt sozusagen. Das war bislang auch eine 100%-Stelle, wobei es natürlich immer auch ehrenamtliche Mithelfer gibt. Oder wie der Manfred beispielsweise, der bei uns Fahrer ist und so weiter, der im Moment als Bufti arbeitet halt, ne?
Da gehört ganz schön viel dazu, den Verein am Laufen zu halten.
Nicht immer ganz einfach, das ist richtig.
Ja, du machst Stadtführung und was noch alles?
Also ich bin normalerweise Bufti und bin der Fahrer. Das heißt die Zeitung, die man in die Außenstellen bringt und das alles. Dann, wenn Umzüge sind, wenn Kleiderspenden abzuholen sind, also alles das, was man braucht für ein Auto. Und dann, wie gesagt, mache ich Stadtführung. Und handwerkliche Arbeiten, die anfallen.
Wie bist du zu Trottwar gekommen eigentlich?
Ich bin durch einen Kollegen gekommen, der einen Umzug machen wollte, also seinen Umzug. Und er brauchte einen, der das Auto fährt. Und dann hat er gefragt, ob ich fahren würde. Und da habe ich gesagt, natürlich. Dann habe ich bei Helmut nachgefragt, ob er das Auto kriegt und ob ich fahren kann. Na gut, dann habe ich meinen Führerschein da abgegeben. Und dann wurde ich gefragt, ob ich dann auch mal aushelfen könnte, falls mal mit dem anderen Fahrer was ist. Und da habe ich gesagt, ja, kein Problem. Naja, dann hatte der Urlaub, dann bin ich das erste Mal ausgefahren. Dann habe ich Zeitungen verkauft, also meine 100 Stück, die ich zuverkaufen konnte, bei den Demos halt, Stuttgart 21, wie man sieht, so, man hört es. Ja, und dann ist das dann so nach und nach. Und dann ist, wie gesagt, der Normalpferd krank geworden, konnte das nicht mehr machen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Interesse hätte, das dann so zu machen. Und damit das dann mit der Bezahlung ja irgendwo ist, wurde ich dann als Bufti eingestellt.
Und wie ist es für dich? Wie findest du Trottwar als Arbeitgeber oder jetzt da quasi den Verein an sich?
Gut, also ich bin selber Mitglied geworden und kann mich ärgern, dass ich, wie ich das konnte, weil ich war mal ganz oben, bin ganz runtergefallen und komme jetzt ganz langsam durch Trottwar wieder nach oben. Was ich auch sehr gut finde, weil du hast eine Aufgabe, kannst morgens dahin und bist halt bis abends beschäftigt, lungerst nicht mehr rum. Und ja, gefällt mir ganz gut. Also da bin da sehr, sehr zufrieden mit.
Du hast gesagt, warst mal ganz oben, dann ganz unten. Was war das oben, was war das unten?
Ich habe also sehr viel Geld verdient. Ich meine, ich habe auch gearbeitet, ich meine, keine 180 oder 240. Also ich habe Kundendienst gemacht, Heizung, Sanitär. Das heißt, ich habe einen richtig guten Stundenlohn gehabt und bevor ich hier runterkam 1985, da bin ich auf Auslandsmontage gewesen und das alles, also da habe ich auch so zwischen 6.000 und 7.000 Mark verdient, also netto. Und ja, und hatte dann meine Ex-Frau, die hat auch gutes Geld verdient, also wir waren der Mittelstand quasi, ja. Und da hast du aber dann, wenn du dann mal so in der Zeitung gelesen hast, hier, da haben wir wieder so ein Projekt und dann ein Projekt und hast dann gesagt, guck dir die Loser an da, ja, warten jetzt auf das gebratene Hähnchen. Und wenn du dann auf einmal selber so runter, ich bin dann geschieden worden, obdachlos, habe 4 Jahre auf der Straße gelebt, habe aber trotzdem gearbeitet und bin dann arbeitslos geworden und dann musstest du ja die staatliche Unterstützung, da die Sklavenarbeit, also bei einer Zeitarbeitsfirma anfangen und da gab es dann schon mal Streit mit dem Jobcenter, also mit der Agentur für Arbeit, weil ich das nicht eingesehen habe, dass ich für 7 Euro oder auf die Straße gehe. Ich meine, das ist jetzt schon der Witz des Jahres, ein Mindestlohn von 8,50 Euro. Damit kann auch keiner existieren, ohne dass draufgezahlt wird vom Staat. Also da weiß ich gar nicht, warum die sich da, also unsere Frau Nahles, dass sie dafür ganz hochgehoben werden will. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ah, und deswegen bin ich jetzt richtig engagiert dabei, dass das jetzt, gebe ich das zurück. Ich muss dazu sagen, ich bin auch noch in der Feschbeck-Kirche, also in Stuttgart, da die 7 Wochen ehrenamtlich tätig, weil mir damals auch ein Diakon geholfen hat. Und
wie ist es bei dir gekommen, dass du eine Scheidung allein reicht ja eigentlich nicht, um obdachlos zu werden?
Also, na doch, wenn sie ja auf einmal vor die Tür gesetzt wird, sie hat sich eine andere Bude gesucht und fertig warst du. Und wenn du arbeitslos bist, also ich habe gutes Arbeitslosengeld gekriegt, du kriegst keine Wohnung. Der gibt keine eine Wohnung, ob du jetzt Hartz IV kriegst oder ob du normales Arbeitslosengeld ist, wenn du auf der Straße bist und irgendwo sagst, du bist arbeitslos, gibt's nichts. Ja? Hängst da, gut. Hast ich halt mal ein bisschen, ich meine, ich muss auch dazu sagen, das erste halbe Jahr habe ich mich fallen lassen. Hatte Geld gehabt und das und habe dann auch nichts gemacht. Ich meine, ich bin jetzt nicht so, dass ich im Alkohol verfallen bin oder so, aber halt mal den Loser gemacht. Davor viel gearbeitet und dann hast du halt gesagt, so, jetzt mach's mal. Ja, und dann kriegst du ja dann diese Dinge von einer Agentur für Arbeit, Zeitarbeit, 7,50 Euro. Da habe ich gesagt, du verstehst dich nicht auf. Also gab es dann schon mal den Stress. Ja, gut, bin dann auch ein bisschen Emotion, dass dann, also kam dann mal so eine Sperre dazwischen und dies und jenes. Und dann hast du dann gesagt, gut, dann gehst halt. Ja, dann hast du mal mit denen schon verhandelt, dass du dann zumindest auf 10 Euro kommst, damit das dann ein bisschen besser aussieht. Und dann hat es dann nachher gereicht und hat dann gut geklappt.
Wie hast du dein Leben dann so organisiert, wenn du keine Wohnung hast? Postadresse lief dann Briefe jetzt, vom Jobcenter?
Also, die hatte ich dann bei der Caritas, da hatte ich meine Postadresse, weil du musst ja eine Postadresse, damit du überhaupt Geld kriegst. Ohne Postadresse bisher überhaupt nicht auf der Welt. Also da meine Postadresse gehabt. Und wenn du dann gearbeitet hast, war das ja egal. Da wollte ja kein Mensch was von dir. Und je nachdem, wenn du wieder arbeitslos, wo sie dann die Post hinschicken konnten. Das ging dann ganz gut. Und wie gesagt, mit dem Duschen und das alles, das ist in Stuttgart auch sehr gut geregelt. Also von den Einzelnen, von der Caritas oder von der EVA, wo man das dann alles machen kann. Und wenn du dann in dem Job arbeitest, gerade bei so Handwerksfirmen, die haben ja alle Duschen. Du konntest dann abends oder morgens, bevor du angefangen hast zu arbeiten, duschen. Also du sahst immer adrett und vernünftig aus. Also das Schlimme war dann halt am Wochenende. Dann habe ich gesehen oder zugesehen, dass ich die Woche über auf Montage war, dass ich dann nur am Wochenende in Stuttgart quasi meine 2-3 Tage, und ich hatte ja das Glück, dass ich viele Hausmeister kannte von meiner Tätigkeit her, so von Schulen oder so, wo du dann übers Wochenende im Heizungskeller oder so übernachten konntest und dass du zumindest ein Dach über den Kopf hattest und wo du deine Klamotten dann auch hinbringen konntest.
Also da hast du dann immer wieder andere Lagerstätten oder was so gesucht.
Ja.
Also da war noch ein soziales Netzwerk eben da, das dir dabei geholfen hat. Ja. Die haben das geduldet auch, oder?
Ja, natürlich. Und wie gesagt, du musst alles vernünftig hinterlassen, damit man ja das so nicht weiter mitkriegt, dass irgendeiner merkt, hier, da haust einer. Weil dann würde er ja auch Ärger kriegen und das war gegeben. Also, ja. Weil ich habe auch Kumpels gehabt, wo ich übernachten konnte, aber ewig auf den Sack gehen ist auch nichts. Ja, und das war dann für mich klar, dass ich, wie gesagt, hat gut geklappt. Dann habe ich bei Trottwar, habe ich dann eine Wohnung bekommen. Und wie gesagt, es geht wieder aufwärts.
Aber wie bist du mit diesem Druck, eben immer wieder was anderes suchen zu müssen, nicht genau zu wissen, wo du am Wochenende dann hingehst? Wie bist du damit umgegangen?
Mir wäre das auch egal. Ich hätte auch im Park geschlafen, weil das war jetzt gut, wenn es mal von oben oder wenn es kalt war, aber sonst so einfach nur im Park oder so. Druck habe ich doch gar nicht gespürt. Weil
das war dir nicht unangenehm oder so, das war halt so?
Das war halt so, ja. Das ist halt so. Wenn du dir dann noch Kopf machst, ob du jetzt von irgendeinem gebissen werden könntest oder dass du überfallen, also dann, das bringt nichts. Also ich bin also naturmäßig auch in der Natur aufgewachsen, also da, deswegen ist das für mich auch kein Hindernis.
Wie hat sich das entwickelt mit den sozialen Kontakten dann, wenn Leute das mitkriegen? Oder hast du versucht, das zu verheimlichen?
Nö, weil deine Freunde, die du so hattest, oder sagen wir mal den Bekanntenkreis, wenn du verheiratet bist, den du hattest, die bist ja mit einmal los. Ja, weil die Männer haben Angst, dass du denen die Frauen aufspannst, und die Frauen haben Angst, dass du denen den Mann aufspannst. Also, ja, von denen da kannst du an eine Hand abzählen, die du dann noch behalten hast. Vorher haben sie sich bei dir quasi durchgefressen, durchgesoffen. Und nachdem du dann alleine warst und vielleicht mal fragen konntest, kann ich die Nacht bei dir überbringen, da, dann war kein Platz da. Also das muss man abhaken. Ja, und ich bin auch nicht der Typ, dass ich dann unbedingt da hinter einen hinterhergelaufen bin. Ja, gefragt einmal, keine Antwort. Okay, gestorben. Und dann ist er auch für immer gestorben.
Also das alte Leben war dann auf einen Schlag weg.
Das alte Leben ist auf einen Schlag weg. Und du musst dann halt sehen, dass du entweder bist du so, dass du mit anderen Leuten auskommst. Bin an für sich ein recht umgänglicher Typ, habe aber so meine kleinen Prinzipien. Und wenn das denn so stimmt, komme ich mit jedem aus. Aber wenn es nicht ist, dann geht es halt nicht. Ja, und deswegen, also da wird auch nicht, dass ich jetzt irgendein was vorjaue, sondern ich habe es halt genommen, wie es ist. Und hat ganz gut gepasst.
Und Hilfe anzunehmen oder auch Hilfe zu suchen, gab es da? Da musstest du dann selber durch?
Da wollte ich selber durch. Also da bin ich, wie gesagt, ich bin recht stur. Ja, also ich mache das nicht haben, dass ich jetzt da irgendeinen hinterher. Ich meine, gut, wenn mal was ist, dann bin ich gerne bereit zu fragen. Wenn ich ja kriege, ist das in Ordnung? Wenn nein, dann ist das auch in Ordnung. Dann wird auch nicht weiter rumgejault oder ja, oder hast du das Gefühl gehabt, du musst jetzt irgendwo irgendeinen die Handtasche klauen oder sonst was. Also das, ja, man muss immer wissen, dass mein und dein geht. Und deswegen, also, vorher bin ich da rausgekommen, ich muss dazu sagen, ich bin zweimal geschieden, also man hat Erfahrung.
Und wie hat es dich hier, man hört ja, du kommst nicht aus dem Süden, kommst aus dem Norden.
Ich habe mal eine gesungen, neue Männer braucht das Land. Ich glaube, das war Ina Peters. Nachdem ich das Lied gehört habe, bin ich dann hier runtergekommen. Spaß. Also ich bin, wir haben 84 geschieden worden, bin ein halbes Jahr in Amerika gewesen, bin dann wiedergekommen und habe dann wieder Arbeit gesucht, habe dann noch bei meinen Eltern gelebt und da war eine Anzeige von der Zeit von der Firma aus Baden-Württemberg hier und da bin ich runtergekommen. Erstmal war die Bezahlung ein bisschen besser wie bei uns oben. Ja, und dann. Gut, die ersten zwei Jahre war das Heimweh unheimlich groß, aber man kommt über alles hinweg. Man. Aber gut, dann habe ich meine Frau kennengelernt und das alles und dann war es und jetzt bin ich halt hier.
Und gegen Schwäbisch warst du resistent?
Die erste Zeit nicht.
Ab und zu schleicht sich mal ein Wörtchen ein.
Ja, ja, ich hab auf dem Feld Fußball gespielt. Also da, ja, mein erster Arbeitskollege, der kam von der Albrunde, den habe ich nicht verstanden, der hat mich nicht verstanden. Aber wir sind gute Freunde geworden.
Und dann kannst du dich jetzt arrangieren. Trottwar ist vieles und auch eine Zeitung. Wie bist du dazugekommen? Vom Feuilleton, von einer großen Zeitung zu richtig. Einem kleinen?
Ja, ich habe halt durch Zufall gehört, eigentlich von einer Freundin, die war Sozialarbeiterin beim Caritasverband in Stuttgart und mit der habe ich ewig lang Judo gemacht und die sagte halt, die möchten da so eine Straßenzeitung gründen. Und dann fragte ich sie, was denn das ist, eine Straßenzeitung, und da sagt sie, so genau weiß sie das eigentlich auch nicht. Sie wusste nur, dass es eben von sozial benachteiligten Menschen auf der Straße verkauft werden soll, aber ich soll doch mal bei ihrem Chef vorbeistolpern, weil der wisse mehr darüber. Und das habe ich dann gemacht. Er war dann mal Feuilletonist, sind abends tätig und der war abends noch lange im Büro und da habe ich den mal zufällig erwischt und der hat mich dann gleich zu so einer Gründungsversammlung eingeladen und dann dann fand ich einfach die Idee klasse, also dass eben sozial benachteiligte Menschen sozusagen die Chance haben sollen, mitzuarbeiten, also das mit einbeziehen, weil ich finde halt so, jemanden irgendwie Geld geben oder sowas, das ist sowas billig und entmündigt eigentlich die Menschen, statt dass man, wenn man sie ernst nimmt, dann muss ich sie mit einbeziehen irgendwo. Und das hat mich natürlich auch tierisch gereizt, obwohl mir natürlich die Sozialberichterstattung erstmal völlig fremd war. Ich wusste überhaupt nicht, who is who in der Sozialszene und hatte nur das Bild, das jeder Mensch, der in der Stadt lebt, halt hat, irgendwelche Bettler oder sowas, aber ansonsten hatte ich da relativ wenig Ahnung. Hatte allerdings auch nie vor, dort professionell einzusteigen, sondern ich habe es halt am Anfang ehrenamtlich begleitet und dann, da ich der einzige Journalist war, klar war mir klar, ich muss das Konzept basteln dafür. Damals gab es noch nicht sehr viele Straßenzeitungen, weil Trott war eine der ersten ist, ne? Und ich habe mir dann halt das Ding in Hamburg angeguckt, das Hinz und Kunst, sondern in Berlin eine, die es zwischenzeitlich nicht mehr gibt. Und habe da mein Konzept draus gebastelt, das dann letztendlich für gut befunden wurde und habe es dann ehrenamtlich und irgendwann kam halt dieser ehrenamtliche Vorstand auf mich zu und sagt, Mensch, wir brauchen da jetzt einen Profi endlich und hier, wir haben da ein Anstellungsmodell gefunden sozusagen, weil worauf Trott war natürlich auch sehr stolz ist, wir haben also nie öffentliche Mittel in Anspruch genommen, einfach auch um unabhängig zu sein. Es gab dann viele Versuche, natürlich auch seitens kirchlicher Einrichtungen und auch seitens der Stadt, uns sozusagen zu kaufen. Das haben wir Gott sei Dank immer abwenden können, obwohl Trottwar natürlich schon zwischenzeitlich auch ein Laden ist. Also ich sag mal, wir haben Gesamtausgaben von einer Dreiviertelmillion im Jahr, also das ist nicht so ganz klein, ne? Also natürlich auch durch die Beschäftigung von zwischenzeitlich über 20 sozial benachteiligten Menschen, die in Lohn und Brot stehen, wodurch ich dann ja auch der Stadt damals vorrechnen konnte, dass in dieser 20-jährigen Tätigkeit Trottwar der Stadt mit Sicherheit 2,5 Millionen, mit Sicherheit sogar mehr eingespart hat. Ne? Und wofür wir jetzt zum Jubiläum nichts kriegen von der Sozialbürgermeisterin. Da bin ich besonders gut gestimmt auf sie. Was ich noch erwähnen wollte, ist, was mir natürlich dann auch sehr, sehr nahe lag, war natürlich diese Theaterarbeit, weil ich eben nun mal aus dem Feuilleton komme und ich sehe auch, wie das die Menschen aufbaut. Also da gibt es wirklich Leute, die hat man am Anfang, die waren so down und so, die hat man schon rein sprachlich kaum verstanden und heute stehen die sehr selbstbewusst da auf einer Bühne, kriegen Applaus für das, was sie von sich geben, während früher die Leute wahrscheinlich eher einen Bogen um sie gemacht haben, ne? Wenn sie da mit einem Doppelliter Wein, was weiß ich, auf der Straße saßen in zerschlissenen Klamotten und mit einer Fahne. Ja, und heute sozusagen kriegen sie Applaus für das, was sie da tun. Da hat übrigens Manfreds Tochter, die in Persien studiert hat, das neueste Stück geschrieben. Also wir versuchen immer, die Stücke selbst zu schreiben. Das, was wir jetzt gerade noch spielen, heißt Die Meisterräuber Schiller to go. Und jetzt gerade fangen wir an, eben das neue Stück Piadero einzustudieren. Das heißt nämlich Trotwar auf Farsi. Und ja, und da sind wir natürlich jetzt auch, das ist eine tolle Geschichte. Also man muss halt immer gucken. Ich meine, viele Dinge sind Trotwar natürlich auch zugefallen, sage ich jetzt mal. Also wie jetzt eben Beispiel, wir arbeiten schon immer mit ehrenamtlichen Regisseuren, aber mit Profi-Regisseuren zusammen. Und weil ich halt auch der Meinung bin, ich möchte, dass meine Leute vor vollen Häusern spielen und eben auch wirklich das Ding beachtet wird, weil es haben sicher viele Leute. Also ich habe zum Beispiel zu dem Werner Schretzmeier in Stuttgart einen guten Kontakt vom Theaterhaus, aber der hat am Anfang meine Truppe auch so eingeschätzt, naja, Trotwar, was wird denn das für ein Theaterstück sein und so. Und er war dann bass erstaunt, dass das Ding, obwohl es ein schlechter Termin war, eigentlich am Sonntag Spätvorstellung, dass das rappelvoll war und dass die dann schon an der Abendkasse dann, was weiß ich, trotz Aufstuhlung 50 Leute nach Hause schicken mussten, weil es einfach ausverkauft war. Und das baut natürlich die Leute auf, das ist ganz klar, ne? Also die da mitspielen. Und da, klar, es gibt dann auch da natürlich immer wieder Rückschläge. Wir hatten beispielsweise eine Verkäuferin, die war wirklich so begabt, die hat halt gesoffen wie eine Kuh, aber sie war wirklich klasse und die wurde auch sogar vom Volker Lösch ins Staatstheater geholt in Nebenrollen. Und für die hatte ich sogar ein Stück geschrieben, Die Venus der Gosse, das bei mir noch in der Schublade ruht, weil das war mit ihrem Tod gestorben sozusagen. Da hätte man natürlich eine sehr, sehr starke Schauspielerin gebraucht. Sie hätte das hingekriegt. Die habe ich im Moment nicht, obwohl die natürlich auch klasse sind, die ich im Moment habe. Also das sind immer Männlein und Weiblein. Und die sind sicher gut, aber ich meine so, also da brauchst du wirklich eine sehr starke Schauspielerin halt. Und das ist leider mit ihrem Tod sozusagen, war das gegessen halt, ne?
Deine Tochter, Manfred, hat ein Stück geschrieben. Hast du deine Kontakte da genutzt und hier die Familie?
Ja, natürlich. Also ich habe sehr guten Kontakt zu meiner Tochter. Und ja, sie hat vorher in der Literaturzeitung Artikel geschrieben und so. Und dann hatte ich mitgekriegt, dass sie sagten, dass sie ein neues Stück gerne hätten und so. Und dann habe ich mal gefragt, ich sage, wie ist das eigentlich? So, würdest du dir zutrauen, ein Theaterstück zu schreiben? So, oh, und dann kommt gleich das Ja. So, ja, so, dann musste man mit dem Helmut reden. Habe ich die beiden so zusammengebracht. Und dann hat sie gesagt, ja, sie braucht so 2-3 Monate. Und dann ja, war nicht mal.
Ging viel schneller.
Ja, ja, nach einem Monat war es fertig. Und wie gesagt, ich bin auch recht stolz drauf.
Und wie habt ihr die inhaltliche quasi Story gemeinsam entwickelt oder habt ihr irgendwelche Vorgaben gemacht?
Nee, das war schon hauptsächlich von ihr. Natürlich, klar, es muss was mit Trotwar zu tun haben. Es muss irgendwo eine soziale Problematik drinstecken, weil sonst wäre es ja nicht Trotwar adäquat. Und natürlich hat er ihr viel seiner Tochter über Trotwar erzählt, das er ja dann auch schon gut kannte. Und ich natürlich auch noch ein bisschen was dazu. Und natürlich habe ich dann auch noch ein bisschen formal eingegriffen. Aber im Grunde genommen ist die Story von ihr. Also es geht um einen Menschen, der eigentlich in Deutschland Wirtschaftswissenschaft studieren wollte, aus Teheran, der dann aber Journalismus studiert und dann eben bei Trotwar natürlich ein Praktikum macht, ne? Redaktionelles, und der dann eben nach Teheran zurückgeht, um dort seinem Land zu dienen und dort eben dann beschließt, eine Straßenzeitung zu gründen, was natürlich in Teheran etwas schwieriger ist als in Stuttgart, ne? Ja, also, aber das war so das Grundding. Mehr verrate ich natürlich nicht, weil die Leute sollen ja auch ins Theater gehen. Ne? Ja. Ich meine, ich brauche ja volle Häuser.
Ihr seid schon in der Probenphase?
Ja, wir haben jetzt angefangen.
Wie erlebst du das Theaterspielen? Bist du jetzt auch dabei?
Nee.
Bei dem Stück nicht. Aber
nein,
du hast.
Ich baue auf und baue ab und bring die Sachen ab.
Der ist für die Kulissen zuständig.
Und auch nicht bei einem früheren Stück.
Nein.
Theater.
Nein, nee. Theater mache ich selber.
Ey, da machen natürlich nicht alle mit. Es ist ein festes Ensemble zwischenzeitlich. Ne? Ein gemischtes Ensemble, muss man dazu sagen. Also die meisten Leute sind natürlich Verkäufer oder Verkäuferinnen, also sozial benachteiligte Menschen hauptsächlich. Aber es ist beispielsweise auch die Monika Griechenbauer, das ist die Chefin von unserer Druckerei in Nördingen und auch die Inhaberin die Herausgeberin der Nördinger Zeitung. Ne? Und die habe ich halt mal zufällig mitgekriegt. Die spielt gern Theater und Ich meine, wir arbeiten ja mit Laien, wenn man so will, obwohl die gut sind alle, wie gesagt, aber und unter professioneller Regie, ich meine, da hat die natürlich auch ihren Profit und es tut auch meinen Leuten gut, also weil ich versuche immer so Mischformen hinzukriegen, dass also eben nicht nur sozial Benachteiligte werden irgendwo abgefüttert, sondern ich versuche auch bei allen Veranstaltungen dann halt auch andere Leute herzukriegen, was gut ankommt auch, muss ich sagen, bei meinen Leuten. Ne? Wir haben auch beispielsweise perverserweise, was viele Sozialarbeiter am Anfang ganz, ganz schrecklich fanden, Freitagabends gibt es bei uns Bier und Wein, wer will. Ne? Und das fanden, wie gesagt, ganz viele ganz schrecklich. Ich finde es klasse im Grunde genommen, weil man könnte ja auch sagen, es ist sozusagen kontrolliertes Saufen. Also alles andere wäre ja an der Realität vorbei. Ich sage, sehr viele unserer Mitbürger haben zumindest, wenn sie bei Trottwa ankamen, ein Alkoholproblem gehabt. Und ich meine, wenn es Hartz IV gibt, das merkt man in den umliegenden Kneipen, dann sind die voll und dann haben die ihre Kohle im Grunde genommen an einem oder spätestens in 3 Tagen versoffen. Und da gibt es halt bei mir keine harten Drogen, sondern es gibt halt Wein und Bier, wer will. Natürlich auch antialkoholische Getränke, das ist klar. Und man sitzt halt beieinander. Manchmal spielt man Karten oder Tischfußball oder was weiß ich, irgend sowas, Darts oder sonst was. Oder manchmal kommt auch die Theaterfrau eigentlich in Stuttgart, die Hanne Techel. Die kenne ich viele, die war also 30 Jahre lang die Sprecherin der Theaterleute in Stuttgart und 35 Jahre Intendantin des Kommunalen Kontakttheaters, die übrigens jetzt auch ehrenamtlich im Vorstand von Trottwar tätig ist. Die ist auch schon vorbeigekommen und hat irgendwelche Geschichten erzählt oder Gedichte rezitiert oder irgend sowas und so. Und das wird wirklich, also das wird sehr honoriert und sehr wahrgenommen. Also weil Caritasverband beispielsweise hat das mal versucht, ehrenamtlich Kultur in eine warme Stube zu bringen und dann sagten gerade Sozialarbeiter, ja, die Leute hätten gar kein Interesse an Kultur, die würden alle da wieder früh gehen und so. Ich sage Schwachsinn, weil da drin ist Rauchverbot und es ist Alkoholverbot. Und ein Alkoholiker, der kriegt spätestens nach einer halben Stunde so einen Saufdruck, vor allem abends, dass er da raus muss. Also es hat nichts mit Desinteresse an Kultur zu tun, sondern es hat einfach mit den Umständen zu tun. Und das muss man natürlich mitbedenken. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie bei mir gibt es keine großen, also da hat es noch nie groß Streit gegeben oder sowas. Sondern das geht sehr gesittet ab. Das managt im Übrigen auch ein Verkäufer, den Bierkeller, wie wir das nennen. Ne? Und da kommen auch zwischenzeitlich viele Gäste von außerhalb, weil es bei uns natürlich attraktiv billig ist. Ne? So kostet eine halbe 1,50, das kriegt man sonst nirgends in Stuttgart. Und Bier kriegen wir von Dickelacker gespendet, das muss man auch dazu sagen, seit vielen Jahren, also bis zu 30 Kisten im Monat. Und da die Kohle, die kommt dann quasi wieder in eine Kasse, die dann wieder den Verkäufern zugutekommt. Und daraus bestreiten wir beispielsweise auch alle anderen Getränke wie Wasser, halt Mineralwasser und sowas.
Und ne? Frühstück.
Und Frühstück, ja.
Und wie funktioniert das gerade, wenn du den Alkohol ansprichst, auch mit Verantwortung und Zuverlässigkeit beim Theaterspielen, beim Verkaufen auch?
Das ergibt sich meistens. Also ich sage ja, durch Beteiligung von Menschen kriegen viele ihr Alkoholproblem in den Griff. Und ich muss auch sagen, wir haben wahrscheinlich eine der besten Quoten, was, wenn jetzt jemand zu mir kommt oder eben zu meiner Sozialarbeiterin oder zu uns kommt und sagt, eben, ich habe ein Alkoholproblem, dann werde ich dem selbstverständlich helfen. Und da können wir natürlich jetzt gut helfen, weil wir ein eigenes Wohnprojekt haben. Das heißt, man kann den auch in eine andere Umgebung bringen. Man muss auch gucken, dass das anschlusslos funktioniert. Also Entgiftung, Therapie und dann eben auch sozusagen eine andere Umgebung, Wohnen, eine Tätigkeit natürlich dazu, einen geregelten Tagesablauf und so weiter. Da haben wir schon viele Leute weggekriegt. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch gnadenhart. Also ich sage jetzt mal, weil in der üblichen Sozialarbeit ist es so, der Sozialarbeiter erkennt richtig, dass dieser Mensch ein Alkoholproblem hat und dann sagt er zu ihm, okay, du musst jetzt eine Therapie machen. Und die Leute sitzen bei mir beim Frühstück und sagen dann, jetzt muss ich wegen dieser blöden Kuh vom Caritasverband oder wem auch immer, muss ich da eine Therapie machen. Aber was soll's, ich habe schon Schlimmeres hinter mich gebracht, ich freue mich auf den Schnaps danach. Und da muss ich sagen, ist rausgeschmissene Kohle, weil die sind schweineteuer, die Therapien. Und da ist es bei uns anders, auch wenn das jetzt brutal klingt. Bei mir kam einer schon vorbei, der war besonders stolz, der lebt heute schon gar nicht mehr, der war besonders stolz, wie viel er saufen kann. Und dann sage ich zu ihm, du Eugen, sauf dich doch tot, wen kümmert's? Interessiert doch kein Schwein, wenn du dich tot saufen willst. Also ich setze da an, wo einer, weil jede Sucht, die ich bewältigen will, die fängt hier oben im Kopf an. Und es macht nur Sinn, jemanden in eine Therapie zu schicken, der auch sein Problem erkennt und der seine Sucht sozusagen beenden will. Nur wenn eben einer stolz drauf ist, mein Gott, dann soll er sich totsaufen, was soll's, ja.
Aber wenn einer gerade dann therapiert ist, abstinent und dann in eurem Bierkeller hockt mit den anderen, die nebenher trinken?
Funktioniert. Wir haben zum Beispiel unser Stadtführer, der Manfred kann es bestätigen, der ist jetzt seit 10 Jahren circa trockener Alkoholiker, der sagt, Trotwa habe ihm das Leben gerettet und seine Frau vor allem auch, die sehr konsequent damals war, die ihn auch zu Trotwa gebracht hat. Und der sitzt da dabei, der bedient alles, was ja. weiß ich was, und trinkt halt Kaffee. Oder Cola oder Wasser oder Tee oder was weiß ich, ja, aber halt auf jeden Fall kein Alkohol. Und es funktioniert. Ich meine, da muss man ja durch. Ich meine, Alkohol ist eben im Unterschied zu anderen Drogen eine gesellschaftsfähige Droge. Und ich meine, davor kann ihn ja niemand schützen. Also ich meine, dass bei jedem Sommerfest irgendwo ist ein Bierzelt und was weiß ich was. Und da wird um ihn rum immer gesoffen. Und selbst in der Werbung begegnet er dem Alkohol. Und ich meine, da muss man natürlich durch können. Wenn man, deshalb gibt es ja auch eine Therapie. Man muss es nur auch wirklich ernsthaft wollen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, klasse Geschichte. Ne? Also weil es ist nicht einfach von der Sucht wegzukommen. Ich weiß, wovon ich rede, bin Raucher. Und ja, Helmut Schmidt, Nomen ist Om. Mir fällt es, obwohl ich eigentlich gern nicht rauchen würde, saumäßig schwer, da also selbst mal einen Tag drauf zu verzichten. Das ist also für mich sehr, sehr schwierig. Und deshalb muss ich sagen, da bin ich auch stolz auf die Jungs und die Mädels, die wir da weggekriegt haben, weil die, das heißt was. Also nach einer langjährigen Sucht sozusagen clean zu sein, was Alkohol anbelangt, obwohl eben man dem Alkohol ja auf Schritt und Tritt begegnet in der Gesellschaft.
Und es ist keine Bedingung bei euch. Ne? Wer Nein. weiter trinken will, der darf es. Auch natürlich. Dann, wenn er Zeitungen verkauft so und Theater spielt?
Gut, da sagen wir schon, es gibt Verkäuferregeln. Und wenn halt einer jetzt total besoffen ist, aber da macht man jetzt auch kein ehernes Gesetz draus, sondern es ist halt einfach so, man macht es dann halt, man sagt dann halt, okay, jetzt gehst heim, schläfst einen Rausch aus und dann kommst morgen wieder. Ne? Also wir grenzen die nicht aus. Also das war auch mal zum Beispiel so ein Grunderlebnis, das ich schon am Anfang hatte. Da saß einer auf der Treppe und hat geflennt und habe ich den gefragt, was ist denn los? Ja, ich kriege keine Zeitungen, weil ich besoffen bin und so. Und was soll ich denn machen? Ich bin Alkoholiker. Und dann sage ich, okay, dann, mein Gott, es gibt sogar Verkäufer, die trinken auch tagsüber, das weiß ich. Nur gut, da kann man, gegen die Fahne kann man was tun. Und solange die sich nicht daneben benehmen und einfach normal, ich meine, ich sage jetzt mal, jeder Bauarbeiter trinkt zum Mittag auch sein Bier oder sowas. Das ist dann auch okay. Aber man muss dann halt mit dem Alkohol umgehen können. Und wer das halt nicht kann, klar, okay, dann, wir haben leider auch immer mehr, vor allem bei den Frauen, psychisch sehr angeschlagene Menschen. Und da gibt es dann schon die eine oder andere, der man dann schon mal ein Verkaufsverbot erteilen mussten, weil die halt so eine, also wie soll ich sagen, also die, da gibt es zum Beispiel eine, die hat halt immer, die war oberfreundlich, aber jetzt, wenn die mal eine halbe Stunde, vor allem von Damen, die Hauptkundinnen sind, keine Zeitung abgekauft bekommen, dann hat die beschimpfen und hat die übel beschimpfen und ich meine, das schlägt natürlich dann wieder durch auf das Image aller Verkäufer und deshalb muss man die Leute dann aus dem Verkehr ziehen. Das heißt aber nicht, dass wir sie aus Trotwa, ich meine, die kommt jetzt noch regelmäßig zu Trotwa und kriegt natürlich in unserer Kleiderkammer Kleider, die kann natürlich kostenlos frühstücken, wie jeder Verkäufer. Also es ist keine Bedingung bei Trotwa, eine gewisse Leistung zu erbringen, um gewisse Gegenleistungen erhalten zu dürfen. Nur einen Verkauf können wir sie halt leider nicht lassen, ist klar, ne? Weil, ich meine, wie gesagt, das Image aller ist uns ja wichtig und ich denke, wir haben insgesamt schon ein sehr, sehr positives Image. Ne?
Wie funktioniert es denn jetzt, wenn hier in Tübingen die Leute Trotwa verkaufen? Da, ihr seid in Stuttgart, habt da euren Sitz, macht da die meisten Sachen, aber die Verkäufer gibt es ja fast
ja, überall. Hier in Tübingen funktioniert es über eine diakonische Einrichtung von Streetworkern, die da halt so ein Büro unterhalten und das ist eine Ausgabestelle von uns. Also wir können da ja natürlich nicht eigene Leute beschäftigen, das wäre finanziell zu aufwendig. Das sind einfach Leute, die Trotwa auch gut finden und die bei denen sowieso sozial benachteiligte Menschen täglich ankommen und die kriegen dann eben, die geben denen die Zeitung nach dem gleichen Prinzip wie bei uns, also die ist ja 50-50-Modell, also die Verkäufer kaufen die Zeitung für 1,5 ein und verkaufen sie für 2,10 auf der Straße und die Ausgabestelle der Diakonie kriegt dann eben sozusagen dann eben 10% Provision für diese Tätigkeit und kann dann aber eben diese Menschen da sozusagen bedienen und dann gab es ja in Tübingen einen, auch den, der auch, also auch in den Außenstellen kann man fest angestellt werden. Wir hatten lange Jahre einen festangestellten Tübinger Verkäufer, der dann leider, da ist jetzt das Gegenteil der Fall, leider wieder rückfällig wurde, gerade was den Alkohol anbelangt oder die Drogen, und der dann halt leider da wieder ausgestiegen ist. Und im Moment haben wir keinen Festangestellten, aber natürlich einige freie Verkäufer. Ne?
Was hast du so alles erlebt beim Zeitungenverkaufen?
Ja, ich habe Zeitung bei der Demo verkauft, also, und da ich bekannt bin bei der Demo, war das für mich relativ leicht. Ich habe mich hingestellt, habe die Zeitung hingehalten und die Leute sind gekommen, haben mir die Zeitung abgenommen. Ja, also bin zweimal auf eine Montagsdemo gegangen, da war ich meine Zeitung los. Und ja, aber trotzdem, ich bin immer der Meinung, so wie ich im Wald reinbrüll, so schalte ich zurück, bin ich nett, höflich, ja. Ist eine ganz andere Atmosphäre und ich bin auch nicht böse, wenn mir keiner, ich meine, auch im, jetzt bei den Demos, hast du Leute bei, die genauso wie ich kein Geld haben, aber dann gerne die Zeitung hatten. Und dann ist das bei mir so gewesen, wenn der hat die Zeitung auch umsonst gekriegt, weil jetzt war ich nicht so hinterher, dass ich, ja, nur damit er lesen kann. Und irgendwann hat er mal Geld und dann kommt er und dann kauft er sich eine Zeitung. Also das ist so. Und da bin ich der Meinung, für die jetzt festangestellt sind, da ist das nicht so. Aber für unser eins, der das nur mal so provisorisch macht, oder ja, dann das weitergeben. Ich bin auch dafür, wenn wir so Kleiderspenden abholen, dass man den Leuten, wenn sie jetzt noch keine Zeitung haben, sondern nur von Bekannten gehört haben, die Adresse gekriegt haben, dass man denen mal die Zeitung gibt, damit sie da reinlesen können, damit sie sagen können, das wird gemacht, dies und jenes, und vielleicht nimmt sie nächstes Mal von irgendeinem die Zeitung ab. Ist ja jetzt egal, ob es ein Festverkäufer ist oder jemand anders, der da steht. Und das ist das, also dass man das auch transparent weiterbringt, dass die Leute dann, weil mit unserer Politik ist ja nicht viel los.
Zeitungen zu verkaufen, da ist ja, Trottwar, die Leute wissen, dass es eine soziale Sache ist für Benachteiligte, aber natürlich kauft niemand nur eine Zeitung aus Mitleid, oder will man ja eigentlich auch nicht, dass nur aus Mitleid, sondern das soll ja auch, die Inhalte sollen ja auch irgendwie stimmen.
Das ist klar, deshalb haben wir uns von Anfang an bemüht, eben da den professionellen Ansatz zu finden. Also es sollen natürlich Themen drinstehen, die nicht in der Tageszeitung drinstehen, also vor allem natürlich auch soziale Themen. Uns interessiert alles, wenn es um Drogen, Obdachlosigkeit, was weiß ich, horizontales Gewerbe und sonst was geht. Es sind alles Themen für Trottwar natürlich und im Kulturellen natürlich eher die Alternativen, nicht Mainstream, sondern alternative Geschichten und sowas, was man eben sonst nicht liest. Und natürlich auch sehr viel Eigenberichterstattung. Also wir, ja, also so nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber. Und das bewegt natürlich auch viele Menschen und viele Herzen. Und ich glaube, also ich sehe es ja auch aufgrund der Zuschriften an Leserbriefen, es wird schon wahrgenommen. Also dort war ich zwischenzeitlich mit diesem Konzept ganz gut angekommen. Und wie gesagt, das Hauptförderer ist zwischenzeitlich Porsche, die Porsche AG. Und am Anfang hatten die natürlich auch Berührungsängste, das ist ja ganz klar. Und heute schalten die zum Beispiel in jeder Ausgabe eine halbseitige Anzeige, ne, oder eine ganzseitige zwischenzeitlich sogar. Und unterstützen uns da halt, ne? Weil sie halt erkannt haben, das ist wirklich was Seriöses. Also, weil das ist klar, am Anfang war der erste Beweggrund sicher erstmal nur Mitleid. Da waren es halt wahrscheinlich hauptsächlich sozial engagierte Menschen. Deshalb ist nach wie vor, wir haben schon mehrere Leserumfragen gemacht. Also man kann immer noch sagen, es sind mindestens 2/3, wenn nicht 3/4 sind Frauen. Frauen sind einfach nun mal sozial engagierter als Männer, muss man ja sehr zur Schande seines eigenen Geschlechtes zugeben. Aber zwischenzeitlich ist es schon so, egal was in Trottwar steht, man kriegt fast zu jedem Thema sehr viele Rückmeldungen, also, und auch sehr viele Leserbriefe. Das heißt, es wird wahrgenommen. Zum Zweiten ist es natürlich eine klasse Geschichte, weil wir sind ja nicht unparteiisch, sondern wir stehen auf der Seite von sozial benachteiligten Menschen, weil die ja keine Lobby haben. Und da machen wir natürlich auch sozusagen, also schon mal einfach das Verständnis herstellen, was heute leichter ist als in den Anfangsjahren. Früher war es ja auch so, in Stuttgart, wer arbeitslos war, das war ja fast schon eine Straftat, ein Straftatbestand. Aber heute kann es natürlich jeder nachvollziehen, ne? Wenn eben irgendwas, weiß ich, so irgendwelche Heuschrecken, irgendwelche Firmen aufkaufen und da werden das Personal halt kurz mal wegrationalisiert oder sowas. Und durch die Digitalisierung der Welt natürlich dann nochmal entfallen Arbeitsplätze, zumindest für wenig oder nicht so hochqualifizierte Menschen. Und da steht man ruckzuck mal auf der Straße. Also ich meine, das gibt es ja heute kaum mehr, dass jemand irgendwo sagt, ich habe da und da angefangen und habe bis zur Rente in dieser Firma gearbeitet. Ne? Das gibt es wahrscheinlich nicht mal mehr beim Daimler. Und das ist halt so, heute kann man es leichter nachvollziehen, aber trotzdem ist es notwendig, sozusagen darauf aufmerksam zu machen. Also ein Beispiel auch bei unseren Umfragen, was sie denn so am spannendsten finden, mit Abstand das Spannendste finden alle diese Verkäuferporträts, die da drin stehen. Weil man einfach dann wissen will, ja, wie kam das, dass der Mensch jetzt, was weiß ich, irgendwo ganz unten oder auf der Straße gelandet ist letztendlich. Und dann ist es natürlich immer eine tolle Geschichte, wenn es dann Erfolg gibt und dieser Mensch dann eben nicht irgendwo traurigerweise im Jenseits oder im Abseits krepiert, sondern wenn er dann halt wieder auf die Beine kommt und wieder aufstehen kann und wieder mit ein bisschen Selbstbewusstsein und Perspektive durchs Leben gehen kann. Ich meine, diese Perspektive brauchen die Menschen. Das ist ja auch, warum haben viele Jugendliche heute so dieses Kampfsaufen? Ich meine, das kommt auch aufgrund der Perspektivlosigkeit. Die Leute haben die Perspektiven nicht mehr, die es mal gab. Und deshalb haben wir ja auch gesagt, wir müssen einfach einen eigenen Arbeitsmarkt schaffen für unsere Leute, weil ich meine, ja gut, also ich bin froh, dass ich nie sowas gebraucht habe, aber ich meine, und ich glaube auch nicht, dass man übers Jobcenter oder was, aber wie immer das Zeug heute heißt, früher war es halt das Arbeitsamt, dass man da einen vernünftigen Job findet, ne, ohne eigenes Zutun. Und deshalb haben wir halt gesagt, okay, dann müssen wir den Leuten diese Perspektive selbst eröffnen und deshalb bin ich natürlich um jeden Job sehr, sehr froh, den ich meinen Leuten bieten kann und sie damit eben aus diesem Hartz-IV-Bezug rauskriegen können. Ne. Und dafür sind die Leute sehr dankbar. Also ich muss auch sagen, klar, als ich angefangen habe bei Trottwar, selbst dann beruflich, da habe ich auch erstmal meine Verantwortung und mein Arbeitspensum erhöht, um mein Gehalt zu halbieren. Aber ich muss sagen, da bin ich überhaupt nicht traurig drüber. Also ich habe da Neuland betreten, aber eins, bei dem ich dann auch kreativ mitwirken konnte und mir eine neue Welt sozusagen für mich selbst erobern konnte. Und ich bin heute sehr, sehr froh, weil man kriegt sehr, sehr viel zurück von Menschen, wenn man denen wirklich hilft. Also eben, sie nicht nur, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht nur bedient oder abfertigt, also ich gebe einem ein paar Euro oder was zu essen, sondern man muss sie wirklich beteiligen. Und da sind die Menschen sehr, sehr glücklich, weil das ist genau das. Den Menschen hört doch keiner zu, die haben doch keine Stimme, keine Lobby. Und das ist natürlich die Aufgabe von der Straßenzeitung, den Menschen eben auch eine Stimme zu geben. Wir machen beispielsweise dieses Jahr, wird Trottwar 20 Jahre alt, eine Jubiläumsausgabe selbstverständlich, die im Übrigen auch von Porsche finanziert wird. Und da haben wir das schreiben also hauptsächlich, also zu 90% sind es von Verkäufern geschriebene Artikel. Und es tut natürlich dann schon auch gut, wenn dann einer zum Beispiel ein Interview mit dem Helmut Schmidt machen möchte, weil er halt sagt, oh Mensch, du bist der Gründer und jetzt machen wir mal ein Interview, wie kamst du dazu und so weiter. Das interessiert die Leute vielleicht auch. Das ist doch schon ein ganzes Stück Dankbarkeit einfach. Man kriegt sehr viel zurück von den Menschen und das ist einfach das Tolle, das schöne Erlebnis bei Trottwar.
Neben der Zeitung, ein weiteres Erfolgsprodukt ist diese alternative Stadtführung. Du machst die auch. Ja. Und wo gehst du mit den Leuten hin? Was erzählst du denen?
Also man geht zu den Brennpunkten. Das heißt, man geht dahin, wo die Drogenabhängigen sind, wo die einzelnen Institute sind, also Caritas, EVA, wo Obdachlosen geholfen wird, damit man weiß überhaupt, wie groß die Spannbreite ist. Dann gibt es das Frauenhaus und das alles, also an jedem sozialen Brennpunkt, also ob du jetzt in Stuttgart heißt das Schlupfwinkel, da wo die Jugendlichen untergebracht sind, dann gibt es, wo die Drogenabhängigen untergebracht sind, wo die Frauen untergebracht sind, jetzt nicht nur die mit häuslicher Gewalt, sondern auch die psychisch Kranken und so, gibt ja immer mehr. Also man muss sich immer, wenn ich so mal zurückdenke, so ab 2007, nachdem ich dann so, oder 2006, selber auf einmal in der Szene war und bei der Feschwerkirche, du dann mitgekriegt hast, wie viele psychisch Kranke das gibt, wie viele Drogenabhängige und ja, da bist du früher dran vorbeigelaufen, weil du dafür gar keine Zeit gehabt hast in dem Sinne. Ja, und dann auf einmal stehst du da mittendrin. Ja, gut, Hamburg, Drogenabhängige, das war klar, die laufen da rum wie sonst was. Ich war das erste Mal richtig erschrocken, wie du das auf einmal in Stuttgart gesehen hast, so. Da bist du gar nicht drauf gekommen, weil ja, und deswegen sage ich ja, weil du das so mitkriegst und das ist jetzt genauso, was jetzt wirklich, was sie zwar alle, die Politiker alle sagen, mit der Altersarmut. Und gerade Altersarmut bei Frauen ist ja gravierend. Also von diesem Jahr in der Feschwerkirche ist der Anstieg ungefähr so um die 30%. Ich meine, die waren schon die ganze Zeit immer da, bloß dann sind sie zum Mittagessen gekommen. Haben da ihr Mittagessen für 1,20 eingenommen und sind dann abgehauen. Und dieses Jahr war es besonders krass, man hat es gemerkt, da sind die schon morgens um 9 gekommen. Das heißt, sie haben morgens schon mal was zum Feschwerk gekriegt. Also je nachdem, also man muss dazu sagen, die Bäcker, und die wir in Stuttgart haben, sie geben süße Stückle und das alles, also dass man da auch was bekommt. Ja, dass sie schon morgens da waren und erst abends wieder gegangen sind, damit sie dann nachmittags auch noch das Feschwerkbrot mitnehmen können. Und das ist unheimlich gestiegen, wie gesagt, um 30%. Und wie gesagt, es wird immer gequatscht, aber gemacht wird nichts. Weil eins muss man ja auch sagen, es hat ja die Regierung diese Altersarmut gefördert, weil jeder Dussel aus der Rentenkasse Geld genommen hat. Ja, ist egal, ob das jetzt SPD-Regierung war oder CDU, aber am schlimmsten war seit 82 der Kohl. Weil durch den Kohl ist der Mittelstand kaputt gegangen. Weil der hat 16 Jahre nichts getan. Da kam der Schröder für 10 Jahre, hat auch viel Mist gemacht. Und jetzt haben wir die Merkel, die macht genauso viel. Also wenn ich der SPD einen Rat hätte geben können, sie hätten eine Minderheitsregierung tolerieren sollen. Und dann hätte man anschließend gesehen, nach 5 Jahren oder 4 Jahren, dass die Merkel nichts macht. Die setzt alles aus, die anderen machen und kriegen auf den Sack. Ja? Aber da sie alle machtgeil sind, egal ob die jetzt den, ja, die ganzen Politiker, das ist jetzt genauso wie die Frau Nahles, jetzt möchte sie sich in den Himmel heben lassen mit Rente mit 63. Ja? Aber sie kürzen alles, sie gehen immer wieder mit dem Beitragssatz runter, damit die Rente kürzer, kleiner wird, damit sie irgendwo die Kohle woanders hinschmeißen können. Ja? Und das ist eine Sauerei. Und solange wie das nicht ist, das ist halt genauso, wenn sie unseren Ministerpräsidenten, der bereitet sich jetzt schon darauf vor, dass er 2016 Strobel Ministerpräsident, Kretschmann Vizeminister, wahrscheinlich kriegen sie für den, machen sie dann einen Gärtnerjob oder was, damit er dann als Ministerpräsident auch was mitmachen kann. Das ist ja auch ein blöder Mann, das ist ja auch einer, der nicht zu seinem Wort steht.
Manfred, sei vorsichtig, den muss ich nur anbohren um Kohle.
Ne? Das also, macht nichts, also das ist ja meine Meinung. Ich vertrete ja hier meine Meinung und nicht die Meinung von Trottwar.
Und so machst du das auch dann bei der Stadtführung?
Sagen wir mal so, man lässt es ja mal mit einfließen, weil gerade ich bin der Meinung, man sollte den jungen Leuten das mal näher bringen, dass das auch anders ist, also jetzt. Ja, weil irgendwo begreifen sie das nicht oder nehmen das nicht hin. Das ist ja auch ein schulisches Ding. Also ich muss dazu sagen, wir haben meine Tochter, wie die dann so 10, 11 und auf dem Gymnasium ging, da hat man darüber geredet und man hat auch darüber diskutiert. Und ich bin der Meinung, Lesen bildet. Ja? Nicht am Smartphone, sondern im Buch und in der Tageszeitung. Also egal, wie die Dinge manchmal geschrieben sind, aber man sollte zumindest mal eine Tageszeitung gelesen haben. Und das haben wir schon immer. Also das ist mein Recht, das habe ich schon von zu Hause mitgekriegt, dass man eine Tageszeitung lesen muss. Und wie gesagt, Tagesschau ist auch Pflicht in dem Sinne. Und wenn du das dann hast und dann, ja, früher war das immer so, ja, du bist viel zu hart und dies und jenes, ja. Und meine Ex-Frau, die hat früher immer die Hände über den Kopf, die wollte das nicht. Die hat in ihrem Ding da so quasi gelebt. Und jetzt nach der Scheidung, jetzt sind wir wieder zusammen, jetzt ist sie auch ganz anders, ja, weil sie auf einmal gemerkt hat, hallo, der hat doch recht. Ja, nicht immer, aber immer öfters.
Ja. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ne? Er hat recht. Nicht immer, aber immer öfter. Ich bedanke mich, dass ihr da wart, Manfred und Helmut von Trottwar Stuttgart.
Ja, vielen Dank, dass wir was zu Trottwar sagen durften. Ja. Das ist immer schön für uns.